Gut, willkommen zu meiner ersten Session von den Tech Days. Eben die Session, zu der ich mir selber den Worst Session Name Ever Award gegeben habe. Die Anatomie des Microsoft Client Stacks, das ist super. Die Session, der Titel sagt nichts aus. Nichts. Wir wollten eigentlich in dieser Session Ihnen den perfekten Rat geben, wann Sie welche Microsoft-Technologie einsetzen sollen. Und ich habe daran gearbeitet und je länger ich gearbeitet habe, desto unsicherer bin ich geworden. Und ich gebe Ihnen jetzt einfach aus meiner jetzigen Sicht ein paar Tipps, was ich sehe, wie ich glaube, dass sich die Plattformen ergänzen und auch überlagern werden und wie das in Zukunft aussieht. Und möchte dann aber nicht nur hier eine Stunde lang erzählen, wann, wie, wo, WebPF, Silverlight, HTML5, sondern ich möchte auch einige Demos machen, technisch werden, und das mache ich dann am Beispiel der neuen Touch-basierten Client-Applikation für Windows Slates und für Surface 2.0, wo ich dem Entwicklerteam die Alpha-Version des SDKs schon ausreißen konnte für diese Session hier. Vor einiger Zeit gab es Windows Presentation Foundation. Und alles war klar, man hat für Windows geschrieben, man hatte WinForms, man hat dann neue Windows Presentation Foundation genutzt, alles war gut. Und dann kam Silverlight, spannend, ein paar Animationen, cool, bisschen Video, lässig. Und plötzlich kamen Silverlight 2, 3 und dann hieß es ja Rich Internet Application. Und das Silverlight ist so cool, das kann sogar auf dem Desktop, out of Browser laufen. Und dann fragte man sich, Moment, ich mache doch Windows Presentation Foundation. Gibt es in Zukunft, mache ich jetzt Silverlight oder wann mache ich wie, wann mache ich wo, wann mache ich was? Und dann gab es die PDC letztes Jahr und dann hieß es HTML5. Liebe Leute, das ist die Zukunft, viel Spaß. Und die Microsoft, die selber haben sich den Kopf gekratzt und gesagt, Moment. Und was ist jetzt mit Silverlight und dann mit Windows Presentation und wie baue ich jetzt welche Applikation? Und diese Fragen kann ich nicht abschließend beantworten. Ich wünschte, ich könnte mit der Kristallkugel, aber ich kann sicher ein paar Tipps geben, wie ich sehe und wie auch wir, Microsoft Schweiz, mein Team, das sieht, wie das an Gewicht hat, gewinnt und vielleicht auch etwas an Gewicht verliert. Hier habe ich die ganzen Stacks, Web, Telefon und den Desktop und die einzelnen Applikationen von links, eigentlich einfach einfache Applikationen, normale Seiten, vielleicht mit ein bisschen kleinseitig Ajax und nach rechts wird es immer mächtiger von Rich, normalen Rich Clients bis hin zu den High-End 3D-Animations, eigentlich Games, hier immer in meinem Kopf. Und so im vor 2010 war klar, für Ajax und normale HTML-Applikationen hat man ASP.NET gemacht. Dann Silverlight war prima für Animationen und auch schon ein bisschen für RIA. Phone bis in den Client hinein war .NET, das Phone war WinForms, der Desktop war WebPF, kein Problem. Und dann gab es noch Native Code, den es übrigens auch auf dem Phone gab damals. Native Code für High-End-Applikationen, Low-Level und sehr, sehr High-End. Und XNA für High-End-Animationen, Spiele, wenn man mit DirectX arbeiten wollte. Und dann kam 2010, 11 mit den ganzen neuen Announcements und plötzlich hat HTML dazu gewonnen und HTML5 hat man bis hin in die RIA jetzt gesagt, ist eine super Technologie. Ich habe auch morgen, also heute erzähle ich jetzt nichts über HTML5 viel, da habe ich morgen extra eine Session dafür. Und dafür Silverlight wird von HTML ein bisschen verdrängt, aber man sieht schon, geht auf der anderen Seite dafür viel weiter. Silverlight 4 und 5 jetzt neu. Und ich denke, heute eine Webapplikation für normale Animationen, Videos, wirklich einfache Sachen, da kann ich mir heute wirklich überlegen, reicht HTML5? Da bin ich dafür komplett plattformunabhängig. Das geht sogar ein bisschen bis in die RIA hinein. Das haben wir jetzt an der Mix in Las Vegas gesehen. Und Silverlight hier, Media, ja, wenn ich Smooth Streaming nutzen will, DRM nutzen will, die High-End-Features, das kann HTML5 noch nicht. Das kann nur einfach also normales Video abspielen in einer vorgegebenen Qualität. Das zum Client streamen und nicht Smooth Streaming mit wechselnden Qualitäten. Im High-End-Bereich wird .NET natürlich von Silverlight etwas verdrängt, obwohl .NET, Sie sehen es unten, hat also auch heute großen Stellenwert, auch im Client, aber es gibt immer mehr Möglichkeiten, auch Silverlight für Projekte zu verwenden. Mit Silverlight 4 Common Automation und Silverlight 5 P-Invoke, Platform Invoke, hat man heute aus Silverlight out of Browser mit Elevated Trust wirklich die Möglichkeit, dann mit 5 auch im Browser drin, Dinge in Windows zu tun, für die es früher den Rich Client wirklich brauchte. Und 3D, hier natürlich der .NET-Vorteil hier von WebHelp, von einer vollen .NET-Applikation ist, ich habe alle .NET-Bibliotheken, ich habe Workflow Foundation, Windows Communication Foundation, das gibt es in Silverlight so nicht direkt. Da habe ich weniger Funktionalität. Die Runtime, die .NET Runtime in Silverlight ist natürlich kleiner, dafür plattformübergreifend. Die .NET Desktop Runtime ist natürlich mächtiger. Da ist ein Unterscheidungskriterium. Und jetzt mit Silverlight 5 wurde auch heute Morgen schon 3D gezeigt, mit ziemlich guter Performance. Da muss man sich fragen, reicht Silverlight? Brauche ich wirklich den vollen Desktop Client? Wo ziehe ich die Grenze? Und oben gibt es natürlich immer noch Native Code und XNA für Spieleentwickler. Und XNA gibt es lustigerweise hier, symmetrisch hier, jetzt auch auf dem Telefon. Telefon wird heute ja Windows Phone 7 in Silverlight entwickelt, mit der Möglichkeit XNA für Spieleprogrammierung. Das hier soll jetzt nicht alle Fragen klären, es soll sie auch nicht komplett verwirren. Es soll Ihnen sagen, die Grenzen verschieben sich, aber keine der Technologien wird über kurzfristig obsolet. Sie werden noch lange, lange, lange in XAML User Interfaces bauen können, in C-Sharp, Visual Basic.net oder auch C++, wenn Sie wollen, Code programmieren können oder in HTML5, wenn Ihnen das liegt, JavaScript, was wir morgen sehen werden. Da geht nichts weg, aber es verschiebt sich ein bisschen. Es gibt Möglichkeiten, auch jetzt zum Beispiel in Silverlight 3D-Applikationen für den Desktop zu bauen, was vorher einfach nicht möglich war. Schauen wir diesen Client Stack, den ich antöne, mal genau kurz an. Hier gibt es ganz viele Formfaktoren, neu den FormSlate und Surface 2, auf die ich heute vor allem eingehe, aber auch Tablets, Touch-enabled oder Pen-Input-enabled Tablets, Large-Format-Displays, große Bildschirme, die mit Windows 7 arbeiten und natürlich die bekannten Laptops und Desktops. Und viele dieser Geräte sind heute Touch-enabled. Und wenn ich bei Microsoft intern auf die Communiques, auf die Folien aus Amerika achte, dann sehe ich heute sehr oft Touch. Das ist ein großes Thema. Mit Windows 7, wir können das diskutieren, ist der Slate wirklich für den Consumer wahrscheinlich noch nicht so das Windows 7 Slate-Gerät, fürs Enterprise denke ich eher. Aber mit Windows 8 wird das noch einmal sehr stark dann auch an Bedeutung gewinnen. Und hier sehen Sie unsere Frameworks mit ihren Verteilungen. Warum das bei Surface etwas abgeschreckt ist, zeige ich nachher im Surface-Teil meines Vortrages noch, warum man da nicht ganz alles machen kann. Ein bisschen ein geschlossenes System, aber es gibt ganz spezielle Bibliotheken, die Native Extensions for Silverlight, die mir systemnahe Programmierung in Silverlight, gerade auch Touch, extrem erleichtern. Und das möchte ich heute noch demonstrieren auf Slate-Computern. Und es gibt ein Surface Toolkit for Windows Touch und ein Surface SDK, die sind ganz, ganz eng verwandt. Und auch die möchte ich heute noch demonstrieren und zeigen, was da möglich wird. Es gibt auch noch ein Windows API Codepack, das mir einfach erlaubt, sehr einfach in die High-End Windows 7 Features direkt aus .NET zu nutzen, wie Taskbar Integration, Toolbar, Tray, System Tray Integration meiner Applikation und solche Dinge. Okay, schauen wir uns einmal Slates an. Slates, das sind ultramobile Fast-Laptops, oft meist nur ein Bildschirm. Ich habe hier zwei Geräte dabei, Sie können die nachher auch noch anschauen kommen. Ich mache meine Demos heute auch auf diesen Geräten zum Teil, wenn die Demo-Götter mich heute mögen. Ich habe ein bisschen ein kompliziertes Setup heute. Mal schauen, es könnte ganz, ganz, ganz spannend werden mit Feuer auf der Bühne und allem. Hier gibt es Geräte mit sehr großen Bildschirmen, 12 Zoll, das Asus, das ich das erste Mal gesehen habe, habe ich da gedacht, Moment, das ist kein Slate, das ich mit mir rumtrage. Das ist doch einfach ein externer Bildschirm. Und er ist groß, aber ich lasse auf diesem Gerät hier Visual Studio laufen, ohne Performance-Einbußen, ohne Probleme, volle Performance. Und es ist doch sehr mobil, fast ganz mobil. Es gibt auch Hybriden, der Slider von Samsung, wo ich das Tastatur unten rausschieben kann. ganz zufrieden mit wie der ViewSonic ViewPad 10 Pro mit Android und Windows Dual Boot. Wenn man vom einen mal ein bisschen die Nase voll hat, kann man sich vom anderen wieder ein bisschen abschrecken lassen. Und ich sage jetzt nicht, welches abschreckt. Dann gibt es auch kleine Geräte, 8,9 Zöller, HP Slate, den BMX, den habe ich hier. Auch den werden Sie dann noch sehen, das erste Gerät. Und den Dell Inspiron Duo mit dem verwirrenden Drehscreen. Aber auch hier wirklich ein sehr handliches Touch, Multitouch-enabled Gerät. Das so in die iPad-Nische, in diese Touch-Computing-Nische hineingehen. Also eigentlich all diese Slates. Slates gibt es für verschiedene Anwendungszwecke. Eigentlich für die mobile Konsumation von Daten, so ganz, ganz leichte, aber vom Prozessor her nicht so starke Geräte, die dafür ein bisschen die Batterie hält ein bisschen länger und sie sind ganz schön leicht. Es gibt dann die spezialisierten Geräte mit zum Beispiel Barcode-Scanner oder Blut- und Wasserspritzfest für so Spitäler und so weiter. Habe keins zum Glück. Dann gibt es die Hybriden, die sagen, jawohl, man kann den Bildschirm drehen und dann hat man doch die volle Tastatur. Das kommt immer mit extra Gewicht, aber dafür auch mit ein bisschen mehr Power dann. Das ist so der Netbook-Ersatz. Und dann gibt es wirklich die High-End-Maschinen, die zwar touch-enabled sind, die alten Tablet-PCs, ein bisschen schwer zum Rumtragen, aber man hat dafür wirklich einen vollen Desktop. Auch als Entwickler kann ich hier arbeiten, 2 Instanzen Visual Studio, kein Problem, kompilieren, ohne dass ich jedes Mal Kaffee holen muss. Und so habe ich für verschiedene Anwendungszwecke wirklich verschiedenste Slate-Geräte. Und es wurden auch ganz viele solche Geräte angekündigt noch. Was baue ich für eine Applikation für Slates? Ich baue im Prinzip eine ganz normale Windows 7 Applikation, die nicht auf eine Tastatur, von einer Tastatur abhängig ist, die Multitouch-Displays unterstützt, große Touch-Targets, also nicht ganz kleine Knöpfchen, die der Benutzer nie erwischt. Das macht ihn ziemlich hässig. Das machen wir schon bei Windows 7 ein bisschen so. Im Startmenü wird es dann verdammt klein auf dem Slate manchmal. Dann gibt es natürlich High DPI, aber eben Ausrede meines Erachtens. Das muss besser werden, ganz klar. Die Applikationen sind mehr Datenkonsumation als Eingeben von Daten. Also ich lese mit dem Slate mehr, als dass ich schreibe natürlich. Die Applikation soll auch auf einem Low-Power-CPU arbeiten können, wo nicht so viel Leistung da ist. Und sie soll orientierungs-aware sein. Also wenn ich das Gerät hochkant nutze, soll sie das auch mit unterstützen. Und eben diese tolle High DPI mit unterstützen, wenn der Benutzer das eingestellt hat. Also auf einem Gerät habe ich das extra auch eingestellt. Und eine meiner Applikationen läuft dann ganz gut und eine andere ganz, ganz miserabel. Schauen wir uns einmal eine Slate-Applikation in Aktion an. Und ich, wenn alles klappt, kann ich hier mit dem Teamviewer jetzt meinen BMX hier projizieren. Und, mal schauen, Abenteuer, ich starte jetzt eine Silverlight-Applikation, das ist nur ein Prototyp, der wurde von Futurecom entwickelt für Swiss, für den Maître de Cabine im Flug, Flugsbegleitung, das Informationsprotokoll, alle die Daten, die der Flugbegleiter braucht, ist aber keine Live-Applikation, ist ein Konzept, um zu zeigen, dass das möglich ist. Also hier sehen wir Touch. Die Applikation hat einen Tages- und einen Nachtmodus. Ganz cool. Sie sehen die Animationen nicht ganz flüssig. Bei mir scrollt alles flüssig, aber das ist diese Remote-Bildschirmlösung. Ich kann jetzt auf Manuals horizontal scrollen. Ich kann mir zum Beispiel ein Manual öffnen. Das mache ich nachher in der anderen Ausführung. Ich gehe zuerst auf den Kalender kurz. Hier, Querformat. Ich sehe hier meine Flüge über den Monat, ich kann einen Flug öffnen, sehe dann den Tag hier mit allen meinen Flügen an dem Tag und allen Informationen zu diesem Flug und kann hier dann auch gleich das Log erfassen. Ich kann das Gerät jetzt aber auch hochdrehen, dann sollte, das geht, habe ich jetzt Fullscreen, Hochformat, gehe jetzt in meine Manuals, scroll zu meinen Manuals und gehe jetzt mal in meine DB zum Beispiel und schau mir unter Guides hier den Swiss Taste an. Und jetzt wird ein XPS oder PDF-Reader hier implementiert. Das ist noch nicht ganz ausprogrammiert, hier ist das Scrolling noch nicht sehr schön. Das ist aber auch wirklich nur ein Prototyp. Aber das zeigt, wohin so eine Applikation gehen könnte, wenn sie in Silverlight hier voll Touch optimiert ist. Wir sehen Batterieladeanzeige, Batteriestatus, Netzwerk. Ich bin je nach Orientierung des Bildschirms, passt sich meine Applikation an. Also hier kann ich in Silverlight, out of browser, jetzt habe ich das Bild ganz seitenverkehrt, Sie sehen es richtig. Wenn man wow, jetzt habe ich so. Gut. Aber schön ist, dass das Visualisierungstool, das gleich, ja, jetzt merken Sie, dass etwas nicht mehr stimmt. Schnell weg. Flucht. Also die Geräte sind dann mit externen Displays und so schon ein bisschen verwirrt. Das liegt aber also nicht am Gerät, das liegt natürlich immer an mir. Hier haben Sie ein zweites Projekt, auch in Silverlight, von der ETH Zürich. Es ist eine Applikation, Silverlight auch hier, jetzt im Browser, auch out of Browser möglich. Es stellt mir Problemmanagement, also Risk Management in Form von Eisbergen auf einer Matrix dar. Also, das sind die Eisberge in der Mitte, das sind Risiken in meinem Projekt. Und ich kann jetzt hier mögliche Aktionen konfigurieren und auch einem dieser Risks zuordnen. Ich kann dann auch links Filter setzen. Ich kann in Echtzeit diese Eisberge bewegen, sie in andere Sektoren, Low Risk, Low Medium Risk, Medium High Risk und so weiter. Ich kann hier zoomen, dann wird es dann sehr schnell die Eisberge vergrößern. Titanic Feeling. Ich kann mich hier frei in meinem Gewässer bewegen. Nicht lachen, das ist ernst. Sieht vielleicht jetzt ein bisschen, das ist jetzt auch High DPI, Sie sehen, der ganze Sonar in der Mitte wird dann ein bisschen klein, aber die Touch Targets werden dafür entsprechend viel größer. Ich verbinde mich hier kurz nochmal mit dem Strom, denn sonst weiß ich nicht, was passiert. Was braucht es, um solche Applikationen in Silverlight für Touch Computing entwickeln zu können? Out of Browser ist eine der Voraussetzungen und hier nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung. Ich entwickle eine Silverlight-Lösung, ich enable sie für Out of Browser, das kann ich in der Konfiguration der Applikation tun und dann mit einem Rechtsklick auf die Applikation oder auf einen Button, der das übernimmt, ist bei Touch besser, weil Rechtsklick fehlt, also ein Button. Installiere ich die Applikation entweder mit normalem Trust, dann kann sie schon einiges auf dem Betriebssystem tun, gewisse Windows-APIs aufrufen, Notifications und so weiter. Oder interessanter, ich installiere sie mit Full Trust, das konfiguriere ich auch in der Applikation, wie viel Trust brauchst du. Und dann bekomme ich wirklich tieferen Zugriff auf Windows, auf die Dateien in Windows und auf Com Automation. Und sehr viele dieser Slate-spezifischen Batterieladestatus, Rotation des Bildschirms, die sind über Com Automation gelöst. Aber das Problem ist, all die Funktionen, die Windows mir bietet, die ich gerne aus Silverlight nutzen möchte, sind zwar als COM-Objekte im Betriebssystem zur Verfügung, aber nicht als COM-Automation-Objekte, das ist eine spezielle Klasse, das ist wie eine Schicht über COM, COM-Automation. Und Silverlight 4, 5 wird das mit P-Invoke besser können, aber 4 kann nur mit dem Betriebssystem direkt reden, wenn COM-Automation-Layers zur Verfügung stehen. Und da fehlen einige. Es gibt aber ein Projekt intern bei Microsoft, das heißt Native Extensions for Silverlight. Das ist ein Open-Source-Projekt, das kann man sich herunterladen. Man kann es sofort auf Codeplex, nessel.codeplex.com. Die Links finden Sie alle in den Präsentationen. Und wenn ich die installiere, kriege ich einen erweiterten COM-Automation-Layer von Nessel zur Verfügung gestellt. Und da bietet mir nun die Möglichkeit, eben die Touch-Events viel besser abzufangen. Silverlight 4 kann Multitouch, aber zum Beispiel Gestures, wie mit beiden Fingern auf etwas tippen oder ein Flick nach links oder ein Zoom, Pan to Zoom, das erfordert relativ viel Programmieraufwand normalerweise, weil ich muss mir merken, wo wurde der Finger abgesetzt, wie lange ging es und wohin wurde er bewegt und wann wurde er hochgehoben und dann muss ich berechnen, was das wohl hätte sein können. Das war wahrscheinlich eine Zoom-Gesture. Und dann mache ich das. Und der Benutzer denkt, was macht die Applikation jetzt? Und Nessel kapselt mir das in fixfertige, eigentlich so Listeners. Und ich kann sagen, hör auf den Two-Finger-Tap. Und wenn du den hast, dann ruf einfach nur diesen Event-Handler auf. Und das ist natürlich massiv einfacher. Dann Sensor-API, die ganzen Lichtsensoren, Rotationssensoren, GPS-Sensoren werden durch Nessel auch sehr, sehr schön dem Silverlight-Programmierer zur Verfügung gestellt. Single-Instance-Pattern, das Problem, ich klicke 7-mal auf ein Icon und 7 Instanzen gehen auf. Ich möchte das aber absolut unterdrücken. Nur eine einzelne Instanz kann laufen. Das bietet mir Nessel an. Und Windows Message Interception. Also das sind so Betriebssystem. Wenn das Betriebssystem Schluck auf hat, sagt es jeder Applikation, mir ist schlecht. Eines dieser Messages ist zum Beispiel WM Display Change. Und das ist eine, die für Sie, wenn Sie mit Screen Rotation arbeiten wollen, sehr interessant, weil jedes Fenster bekommt diese Message, wenn der Bildschirm rotiert wurde, gedreht wurde. Und das können Sie mit Nessel auch ganz einfach abfangen. Weiter können Sie Video nicht nur auf den Bildschirm bringen, wie das Silverlight 4 kann, sondern Sie können dieses Video auch speichern auf dem Rechner. Also Videos, nicht nur den Video von einer Webcam, sondern auch den ganzen Bildschirminhalt als Video auf die Disk speichern. Das bietet Nessel an, was Silverlight 4 sonst nicht kann. Microsoft Speech APIs, Windows Portable Devices API, das die Möglichkeit, wie viele externe USB-Geräte sind angeschlossen, ist da eine Kamera und bitte hol mal die Bilder von der Kamera. Windows 7 Taskbar Integration und System Tray Integration, hier auch die Möglichkeit in der Taskbar Dinge dem Benutzer zu zeigen, auf die möchte ich jetzt aber nicht speziell eingehen, weil die sind nicht so Touch Computing spezifisch. Aber auch da hilft Nessel gross. Nessel selber ist Native Code und Silverlight Klassen, die mir das einfach zu programmieren machen. Bedeutet natürlich, jemand muss mal so nett sein und diesen Native Code mit Administratorrechten auf der Maschine installieren. Das Coole ist, das kann ich aus meiner Silverlight-Applikation direkt machen. Ist ein bisschen Frankenstein, aber es geht. Ich nehme eine Silverlight-Applikation Full Trust out of Browser und sage gleich, start mir diese Nessel-Installation, wenn die noch nicht vorhanden sind, diese Tools. Ich zeige das in der Demo danach, wenn das gut läuft, wie das funktioniert. Schauen wir mal kurz so eine Nessel-Applikation an. Und jetzt versuche ich hier nochmal mein... Das Gerät hat den sogenannten Drehwurm hier. So, da kommt das wieder. Ich starte jetzt zuerst mal die Applikation und zeige dann im Code, wie das entwickelt wurde. Also da habe ich von Grund auf mal gebaut, so eine Nessel-Lösung und starte jetzt die Webseite und das erste ist das lokal von der Disk, deshalb diese kleine Meldung. Das erste, die Applikation braucht Full Trust. Sonst ruft sie Funktionen auf, die einfach nur jetzt ohne Full Trust nicht funktionieren. Also zuerst ein Check. Bin ich Full Trust und out of Browser? Falls nein, zeig mir einfach nur diesen Button an. Dann weiß der Benutzer, der muss mich installieren. Ich bin jetzt ja noch im Webbrowser. Ich klicke auf diesen Button und jetzt sage ich jawohl, install. Installiere mich als Applikation out of Browser mit Full Trust. Ich mache hier zu und jetzt habe ich die Full Trust out of Browser. Ist aber immer noch nicht ganz zufrieden, weil die hat gemerkt, Nessel ist nicht installiert auf diesem Tablet. Ich muss jetzt hier mit diesem Bildschirm, den ich speziell einblende, das ist einfach ein leeres Grid mit einem Button drauf, das ich nur anzeige, Visibility Visible oder Collapsed, wenn Nessel installiert ist oder nicht. Das kann die Silverlight-Applikation hier feststellen. Und ich hoffe, das geht jetzt nicht zu lang. Komm. Das ist eben so ein Energiespargerät. Es ist nicht ganz so schnell, aber die Batterie hält dafür. Komm, Nessel. Oh. Jawohl. Also hier Full Trust notwendig für dieses kleine Setup. Und wenn das Setup dann, das geht, also beim Ausprobieren ging das immer ganz, ganz schnell. Aber man hat dann immer so das Gefühl, die Zeit verfließt anders, wenn man vor Publikum ist. Und jetzt wurde Nessel installiert und die Applikation läuft. Sollte eigentlich auch schon ziemlich gut funktionieren. Ich habe 2-Finger-Tap, frage ich ab. Also wenn ich mit einem Finger da drauf tappe, da passiert mal nichts. Mit 2 Fingern passiert auch nichts. Ich starte sie noch mal kurz neu. Entschuldigung. Das sind so diese kleinen Hiccups. Ich gehe hier Fullscreen. Komm, sei nett zu mir. Ah, jetzt kommen die APIs richtig. Ich sehe hier auch den Batterieladestand oben in der Ecke. Mal als erstes. Ja. Weg, du Tastatur. Sehe hier genau den Batterieladestand. 2-Finger-Tap wird, ja, Sapperlot, sollte abgefragt werden. Kommt nicht durch im Moment. Ich mogle. Das kann an dieser Remote, ich hatte dieses Problem schon mal mit dieser Remote-Desktop-Software, aber ich habe gedacht, das sei ausgemerzt. Ich lade Bilder von Flickr mit einem Suchparameter und kann jetzt hier Scrolling mit dem Finger schön, und Sie sehen Inertia, wenn ich loslasse, dann scrollt das weiter, so ein bisschen das iPad-Feeling. Und wenn ich eines dieser schönen Bilder berühre, dann sehe ich das, natürlich nicht so der Wahnsinn, aber man sieht ein bisschen, was diese Applikation kann. Ich drehe sie und Sie sehen, das Layout wird komplett geändert. Ich habe das Scrolling jetzt oben horizontal gelöst. Also das ganze Layout ist jetzt auf Hochformat und nicht mehr auf Querformat. Die Farben sind dann auch eher Warhol, aber ich glaube, das ist auch diese Remote-Desktop-Software. Und hier nochmal in Querformat. Und der 2-Finger-Tab, der geht jetzt wirklich im Moment nicht. Gut, schauen wir ganz kurz den Code zu dieser Lösung an. Also das Ziel war, diese Lösung komplett zu programmieren heute mit Ihnen. Und ich habe dann gesehen, das braucht also schon noch ein bisschen was. Und ich habe dann mich entschieden, ich zeige Ihnen den Code, ich gebe ihn Ihnen, wenn Sie das wollen. Es ist kein Virus, aber ich programmiere ihn nicht live. Irgendetwas hat mir gesagt, tu das nicht, Junge, tu das nicht. Ich frage natürlich zuerst ab, ist Nessel und Silverlight installiert? Das mache ich in diesem Update Install UI. Und wir können das gleich mal holen. OOB und Nessel Install. Das checkt einfach nur, ist sie out of browser? Wenn nein, zeigt dieses Installation UI. Wenn ja, mach es weg. Und das gleiche für Nessel installed. Und da ist ganz einfach, ich kann hier einfach Installer check Nessel installed. Das ist Teil der Native Extensions for Silverlight. Und wenn das gemacht ist, nur diese 5 Zeilen Code, und wenn das alles gemacht ist, dann maximiere ich das Window, maximized, und diese Overlays mit den Buttons, Install Nessel und Install Applikation, die blende ich dann aus. Das ist dieser Teil. Nichts weiter da dabei. Hier dann noch der Aufruf, der installer.installNessel. Ich kann sagen, ich habe die MSI für Nessel lokal. Sie sehen hier, das werden Sie wahrscheinlich in Ihrem Leben noch nicht gesehen haben, in einem Silverlight-Projekt drin, ein Full Trust MSI hier. Übel, aber wahr. Und Sie könnten es aber auch von einer URL nachladen. Das geht, aber ich habe es jetzt lokal probiert. Ich habe gedacht, wenn schon, dann böse. Und hier checke ich dann einfach nochmal, hat die Installation geklappt? Nochmal derselbe Check. Und wenn nicht, dann einfach mal eine schlechte Meldung und Abort. Der einfache Weg. Dann als zweites, die Touch-Events, die initialisiere ich dann auch, wenn Nessel und so weiter da ist. Dann sage ich, ich brauche 2 Manipulation-Processors. Die beiden Dinge, eines hört mir auf diesen 2-Finger-Tap, das ist eine Gesture, das vorhin jetzt nicht gegangen ist. Und die andere, die ist dieses Scrolling in der Listbox. Und die Touch-Events, und die sind dann die, die mir doch ein bisschen noch Kopfzerbrechen gemacht hat, das Scrolling hier, das braucht ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Und zwar hier, weil ich ja auch horizontal und vertikal meine Applikation habe, muss ich jedes Mal abfragen, Bin ich gerade horizontal? Bin ich gerade vertikal? Wie weit wurde denn gescrollt und muss ich jetzt meine Listbox horizontal oder vertikal um den Wert, der gescrollt wurde, mit dem Finger verschieben? Das ist eigentlich alles, was gemacht werden muss. Aber ich habe dann gedacht, ja, für Live-Programmierung vielleicht doch nicht. Das andere, was sehr schön ist, Inertia. Also ich gebe Gas, hebe den Finger ab und es scrollt weiter und wird immer langsamer. Das ist mit Nessel nur noch diese eine, also diese auf 4 Zeilen verschobene eine Zeile. Sie sehen die vielen Nulls, das wäre, wenn man ein Objekt im ganzen 2D-Space hätte, der noch Rotation und Verschiebung auf beiden Achsen hätte. Das haben wir aber in der Listbox nicht. Also sehr einfach zu programmieren. Hier Inertia. Und das Repositioning der Applikation, das ist eigentlich sehr, das habe ich sehr einfach gelöst, hoch oder vertikal. Hier frage ich nur ab, ist die Breite größer als die Höhe und je nachdem ordne ich meine bestehenden Controls anderen Grid Rows und Columns zu. Ich habe also 2 Zeilen, 2 Spalten und entweder sind sie in den Spalten im Hochformat oder in den Zeilen Hochformat und in den Spalten Querformat. Also relativ einfach hier gelöst. Und ich habe einfach den Changed Event hier angegeben, dass wenn jedes Mal, wenn das die Bildschirm die Größe ändert, wird dieser Event aufgerufen. Aber eben das habe ich in XAML angegeben. Dieses User Control Size Changed. Den habe ich in XAML definiert und jedes Mal, wenn das ändert, dann wird das hier durchlaufen, um Hoch- oder Querformat anzuzeigen. Dann ist natürlich klar, Bilder von Flickr laden ist das einfachste. Das ist hier einfacher Reused Code, ein Webservice, ein XML-File parsen, ganz einfach. Und der Batteriestatus noch kurz. Hier brauche ich dann direkt Com Automation mal selber. Das habe ich dann selber mal implementiert, weil hier gibt es einen Com Automation Layer für Windows schon ohne Nessel und so kann ich den abfragen. Und ich mache es jetzt nur einmal beim Laden, die Grafik der Batterie updaten, aber das würde man natürlich in regelmäßigen Abständen machen, je nach Ladestand der Batterie hier eine andere Grafik anzeigen, dass der Benutzer sieht, wie weit ist seine Batterie entladen. Und es ist hier nicht erschreckend viel Code, aber es war dann doch ein bisschen viel, um es live zu programmieren. Aber Sie sehen, man kann mit Silverlight und ein paar Hilfsbibliotheken doch volle touch-enablede, touch-befähigte Applikationen bauen, die dann doch auch etwas hermachen. Gut, das Beispiel ist ziemlich einfach, aber es soll ja nicht das Beispiel komplex sein, sondern die Fähigkeiten, die es hat mit dem Slate. Nun möchte ich noch zum großen Slate kurz wechseln, zum Surface 2.0. Bis vor 2 Wochen hieß es, wir hätten hier an den Tech Days ein Surface 2.0 Gerät. Leider hat uns dann Samsung aber im letzten Moment abgesagt. Entweder ist das Gerät auseinandergefallen oder sie haben kalte Füße gekriegt oder sie haben meine Demo gesehen und gedacht, nein. Darum müssen wir ein bisschen eine Trockenübung machen, ist aber nicht so schlimm, denn ich habe trotzdem eine ziemlich coole Demo und einen Emulator, den ich zeigen kann, den Sie schon bald selber auch ausprobieren können. Nun, was ist dieser Surface 2? Es ist ein Gerät nicht mehr von Microsoft, sondern von Samsung, vertrieben und gebaut. Und es ist dünn. Es ist nicht mehr der dicke Clubtisch, den wir auch draußen noch haben, Surface 1. Es ist jetzt nur noch 4 Inches, also ein paar Zentimeter dick. Und basiert neu auf vollem Windows 7, nicht mehr auf Vista. Es ist ein normaler Touch-Display, ein LCD, hat deshalb auch volle HD-Auflösung und nicht mehr 1024x768 Bildpunkte, wie der Surface 1 da draußen das noch hatte. Er ist auch um die Hälfte günstiger geworden als der erste Surface, weil es nicht mehr so viele Rückprojektionen und Kameras und komplexen Dinge drin hat, sondern ist eigentlich ein normaler Touch-Bildschirm auf Beinen. Mit ein paar Extras noch, zeige ich gleich. Er wird in der Schweiz erhältlich sein von Anfang an. Ab, ich denke, August, September diesen Jahres bekommt man Surface 2.0. Jetzt, den Surface kann man als Tisch verwenden, horizontal oder aufhängen an die Wand, vertikal. Man kann das aus Code auch abfragen, bin ich horizontal, bin ich vertikal. Die Applikation kann darauf reagieren, also es wurden Studien gemacht, dass wenn man einen Tisch vor sich hat, hat man so den Halbkreis vor sich, den man das Gefühl hat, das ist jetzt meine Area. Steht man aber an einem Display zu zweit oder zu dritt, dann hat jeder das Gefühl, die ganze vertikale Bahn vor ihm ist sein Arbeitsgebiet. Also eine ganz, ganz ausgefuchste Touch-Applikation für Surface kann das natürlich berücksichtigen. Auch auf einem Tisch will ich die Controls komplett drehen können, 180 Grad, jedes visuelle Element nehmen und meinem Gegenüber zudrehen können. Beim aufgehängten Surface macht das ein bisschen wenig Sinn. Außer ich bin in der Telekonferenz mit Australien. Was Surface 1 konnte und was Surface 1 speziell gemacht hat, ist, es hat gesehen, was auf der Oberfläche passiert. Ich lege ein Objekt drauf, Surface sieht das. Ich lege einen 2D-Barcode, wir sehen hier Byte-Tags und Identity-Tags, ich lege die drauf und er erkennt die. Nicht nur, dass die da sind, sondern wo genau das sie sind, wie gedreht das sie sind und kann dann, die Software kann dann sehr einfach auf diese Byte-Tags reagieren. Und Surface 2 kann das auch. Und zwar mit einer Pixel-Sense genannten Technologie. Eigentlich sieht der Bildschirm die Pixel, die leuchten nicht nur mir entgegen, die sehen auch noch, was auf der Oberfläche geschieht. Was interessant ist, man sieht aber nur, also Surface sieht nur ein Schwarz-Weiß-Bild, das bei Entfernung, also nach ab etwa 10, 15 Zentimeter Distanz vom Oberfläche, sieht es nichts mehr. Also es kann nicht als Kamera verwendet werden, dieser Bildschirm. Aber er sieht dafür sehr, sehr gut, was auf der Oberfläche liegt. Das wird mit Infrarot-Technologie gemacht. Es wird abwechselnd drin sind Elemente, die Licht ausstrahlen, die ich sehe, also die Pixel, die Bildpunkte. Und für mich nicht sichtbare Infrarot-Sender, die dann aber von der Oberfläche reflektieren, falls ein Objekt drauf liegt, mit einer weiß reflektiert Infrarot, schwarz nicht, das habe ich auch mit Surface gelernt. Und dann ist eine Schicht da, die diese Reflexion erkennt, aufnimmt und somit sieht, was auf der Oberfläche geschieht. Und vor etwa einem knappen Jahr, noch nicht ganz Juli 2010, haben wir ein SDK auf den Markt gebracht, das Windows Surface Toolkit for Windows Touch Beta, wieder so ein toller Name. Und dieses Toolkit erlaubt es mir, das kann ich heute herunterladen, und es erlaubt mir, Surface-Applikationen heute für Windows 7 Touch zu bauen, einfach ohne dieses Sehen von Objekten an der Oberfläche. Dieses Erkennen von Byte-Tags oder von Objekten, das geht nicht. Aber alles andere, Touch-Manipulation, ist in diesem SDK drin. Und dieses SDK wird einfach noch ein bisschen erweitert für Surface 2, um genau diese Objekterkennung auf der Oberfläche. Und das kommt dann Mitte Juni, denke ich, Juni, Juli, kommt das als SDK für Visual Studio 2010, .NET Framework 4. Ich kann also ganz normale Windows 7, WPF, also .NET Framework 4 Applikationen bauen und die laufen auf einem Touch-basierten Bildschirm, auf einem Slate oder auf Surface. Auf dem Slate wird halt, auch wenn ich Event-Handlers drin habe für Objekterkennung auf der Oberfläche, wird auf dem Slate das nie passieren, weil der sieht nichts, blinde Nuss, aber die Lösung läuft trotzdem, die funktioniert. Früher war das Surface SDK ja komplett inkompatibel. Was man für Surface programmiert hat, lief nur auf Surface. War .NET Framework 3.5, Visual Studio 2008, aber ein komplett gesondertes Projekt. Und wenn ich auf einem normalen Windows-Rechner dieses Exe gestartet habe, hat er einfach gesagt, sorry, mit dem kann ich jetzt gar nichts anfangen. Und das wird jetzt mit Surface 2 viel besser, insofern als dass wir hier sehr viel homogener werden und das zusammen kommen lassen. Technische Spezifikationen sind wir, interessant übrigens auch, es ist Windows Embedded hinter Surface 2.0, Windows 7 64-Bit Embedded. Aber für mich als Programmierer ist das egal. Installation, Nutzen von Features, Frameworks, ist alles dasselbe. Und ich habe einiges an anpassbaren Peripherien, RAM, Disk kann ich wählen und sonst habe ich eigentlich ein sehr modernes System. Surface 2.0 ist heute schon so, dass es Surface 1 verdrängt hat. Es gibt auf dem Markt Surface 1 nicht mehr zu kaufen. Also wenn jemand an wirklich Surface-Projekten interessiert ist, dann muss man heute im Prinzip auf dieses SDK und dann auf die Geräte im September warten. Aber ich sage, das Surface SDK ist für jeden Touch-Entwickler spannend, denn ich mache jetzt dann live eine Applikation, hoffen wir, das geht gut. Und Sie werden sehen, wie super optimiert und einfach es ist, Touch-Applikationen für Surface zu bauen. Und die laufen im Prinzip auf jeder Windows 7. Als WPF, nicht Silverlight, WPF-Applikation, aber die laufen sehr, sehr effizient. Ich habe, um Surface 1.0 vorzustellen damals, habe ich einen Twitter-Client geschrieben. Sie sehen den Screenshot rechts und das ist zwar 1,5 Tage Programmier-, Bastelarbeit von mir für eine Demo. Und ich habe das dann aber als Source Code aufs Netz getan und ein bisschen getwittert und Blogpost geschrieben. Und am nächsten Tag war das auf Gizmodo. Das hat mich recht erstaunt. Da war ich natürlich 5 Minuten super stolz. Und dann habe ich die Kommentare gelesen, da war ich nicht mehr so stolz. Aber ist klar, es ist ja auch nicht, es ist ein riesen Chaos hier und wer möchte so arbeiten? Aber ich wollte einfach nur die Idee zeigen, wie baue ich eine Surface-Applikation? Wie würde ein Twitter-Client auf Surface aussehen? Und diesen Surface-Client, den habe ich inzwischen mal zuerst auf dieses Touch-SDK umgebaut. Jetzt bin ich noch auf dem Falschen. Ich hoffe, ich komme hier ans richtige Ziel. Das ist falsch. Das will ich noch nicht. No. Oh, jetzt geht alles schief. Nein. Ah. Wieso bin ich so versessen auf dieses Icon? Dich hier brauche ich. So, jetzt nehme ich noch mal diesen Slate. Hier, jetzt wird es wieder spannend. Und ich habe jetzt diese WPF-Applikation portiert. Das ist jetzt das Windows 7 Surface Toolkit, also das man heute schon herunterladen kann, ohne die Object Recognition. Und hier kann ich einfach mal, ich tippe auf Get Tweets, das wird asynchron, werden die geladen. Und ich kann hier jetzt jeden Tweet, das sind jetzt die letzten 25 Tweets in meiner Twitter-Timeline, also allen, denen ich folge. Also diese Applikation ist mit OAuth an mich autorisiert schon. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen eine Zeit lang Tweets anschaue, ich habe hier auch schön diese Inertia. Sie sehen auch grafisch, bei mir ist das super flüssig. Ich muss hier ein bisschen sehen, was Sie sehen, nicht was ich sehe. Diese Elemente sind also, wenn Sie auf meinem Gerät sehen, sind sehr flüssig verschiebbar. Man sieht dann das nachher in der Demo auch noch besser. Und ich habe Schattenwurf unter den Objekten. Die neuen geladenen Tweets werden mit einem Stern markiert. Falls es Twitter Pictures hätte, würden die sofort geladen auch und angezeigt. Und diesen Code, den konnte ich von Surface 1 auf Surface 2 in knapp 2 Stunden umprogrammieren. Also das ist sehr hohe Kompatibilität hier. Ich kann dann auch hier, schön animiert, Sie werden es wahrscheinlich wieder nicht sehen, kann hier einen Tweet erfassen. Hallo Tech Days. Und wer so wahnsinnig ist und meine Timeline liest, der wird diesen Tweet von mir dann auch sehen. Und der sollte jetzt irgendwo, oder vielleicht hat er so einen Intelligenzfilter und hat den jetzt schon gelöst. Hier ist er, hier bin ich. Hallo Tech Days. Der sollte jetzt dann erscheinen. Voilà. Die Animation hier nicht so effizient. Und Sie sehen auch vielleicht, warum es gewisse Leute hat, die dann auf Gizmodo protestiert haben und gesagt, das wird nicht ihr einziger Twitter-Client, den sie verwenden. Aber es zeigt die ausrichtungsfreie Gestaltung von User Interfaces. Ich kann hier um einen Tisch stehen und Elemente drehen. Ich kann sie jemandem zeigen, jemandem zuschieben. Tweets sind natürlich ein Beispiel, aber in einer Business-Applikation wären das Dokumente, wären das Bilder von Patienten, Röntgenaufnahme bei Ärzten, die man manipuliert, vergrößert, dreht, jemandem zeigt, zuschiebt. Das ist die Idee hier bei Surface-Applikationen. Und ich versuche jetzt, so eine Applikation einmal zu bauen, von Null auf. Ich kreiere dazu ein neues Projekt in Visual Studio. Ich habe hier sehen Sie das WPF Application for Windows Touch. Das ist eigentlich Surface Lite, das es heute schon gibt. Und hier sehen Sie den Surface-Applikation in Surface V2.0. Das ist das Alpha-SDK, das ich jetzt intern bekommen habe, das Sie aber in, ich denke mal, 2-3 Monaten sicher auch herunterladen werden können. Ich nenne das jetzt mal XXX Surface Twitter. Und bekomme jetzt mal einen leeren, der Surface-Bildschirm ist immer Fullscreen, wird das gemacht. Ich ziehe mir den jetzt mal ein bisschen in eine Größe, in der ich arbeiten kann. Hier auf XGA 1024x768 ist das alles ein bisschen schwierig hier. Ich suche mir hier mal die Größe raus. Hier, sagen wir mal 600 Höhe und 800 in der Breite. Das ist so meine Oberfläche von meinem Client. Der soll dann natürlich in Fullscreen dargestellt werden. Und hier drauf möchte ich jetzt mal, hier bekomme ich neben den bekannten WPF-Controls auch neu die Surface-Controls. Und hier möchte ich mal eine Surface-Textbox, einen Surface-Button und ein sogenanntes Scatter-View-Control haben. Gut, Textbox und Button ordnen wir so an. Das Scatter View Control machen wir so groß wie möglich und ziehen es jetzt unter die beiden. Also das ist das Scatter View, ist meine Arbeitsfläche. Und den Button, den nenne ich jetzt mal Load Tweets. Und wenn ich den klicke, dann soll mir, jetzt brauche ich noch eine kleine Bibliothek, hier, Add Reference, Twitter, zu parsen von Hand ist recht mühsam. Super API, aber auch wahnsinnig viele Optionen. Deshalb gibt es eine .NET-Bibliothek, TweetSharp. Die habe ich jetzt hier einfach für das .NET. Es gibt sie für Windows Phone, für Silverlight 4. Ich nehme hier die Version für das .NET Framework 4. Und sobald ich die nehme, kann ich Tweets lesen. Also sage ich mal Twitter Client Service TS gleich New Twitter Service und jetzt noch ganz kurz meine Referenz und jetzt mache ich Twitter Search Result TSR gleich New Twitter Search Result Twitter Service Punkt Search. Und jetzt, wir bauen einfach mal mutig weiter, das sollte schon funktionieren. Hier, das macht mich, stimmt was nicht? Aha, Sapperlot. Dankeschön. Der beste Debugger des Planeten, eine Audience. Search, und jetzt habe ich zwei Parameter. Den String, das ist meine Surface Textbox 1, den Text und ich sage mal 15 Tweets. Das müsste von Anfang an her reichen. Und jetzt hier ganz wenig Schummeln. Sie haben schon gesehen, wie schlecht ich tippe. Ganz wenig Code, den ich hier klaue. Hier einfach das Durchiterieren durch die einzelnen Twitter Search Results. Sage ich, geh mir bitte durch jeden durch und leg mir einen Tweet an und konfiguriere den. Jetzt der Tweet, hier füge ich noch kurz ein User Control hinzu, den Tweet. Und dieses User Control soll mir eher breit als hoch, 150 breit, so. Und dieses User Control soll einfach nur hier nochmal kurz etwas schummeln, damit Sie nicht so lange warten müssen, bis ich UI designt habe. Zuerst mal eine Viewbox. Die Viewbox, wenn ich zoome, dann zoomen alle Elemente drin mit und werden nicht einfach, bekommen nicht mehr Platz. Also Schrift wird dann größer, nicht einfach eine größere Textbox. Dann habe ich hier ein normales Image Control, ein Label und einen Textblock. Die haben an sich noch nichts vorkonfiguriert soweit. Das sind einfach nur in einem blauen Grid drin, diese Elemente. Und jetzt gehe ich hin und fülle in meinem meiner Iteration diese neuen Twitter-User-Controls ab und füge sie dann meinem Scatterview-Control hinzu. Das Scatterview ist wie eine Liste. Ich fülle diese Liste mit x beliebigen Objekten. In diesem Fall User-Controls sind sehr geeignet dafür. Und das Scatterview übernimmt die Darstellung dieser Objekte. Und jetzt starte ich dieses Icon, auf das ich heute etwa schon 10-mal geklickt habe, wie ein Trottel. Und das ist der Surface Input Simulator. Auch wenn Sie keinen Touchscreen verwenden, können Sie mit diesem Ding Touch-Element, Touch simulieren auf Ihrer Applikation und auch Byte-Tag auf Ihre Objekte, auf Ihre Applikation legen, als würden Sie so einen 2D-Barcode auf Ihren Surface legen. Lassen wir das mal laufen. Hoffen wir das Beste. Hier meine Fullscreen-Applikation, noch sehr schwarz. Ich nehme jetzt hier den Finger. Ich sehe, ich kann jetzt hier auf der Surface-Oberfläche kann ich hier tippen. Ich kann auch mehrere Finger auf die Oberfläche legen. Ich kann diese Finger dann ich kann diese Finger nun auch selektieren und als Ganzes bewegen oder auch drehen, die Finger natürlich. Also man kann ja um den Surface rumlaufen. Und ich tippe jetzt hier mal, ich kann natürlich jetzt wirklich mit dem On-Screen-Tastatur, aber das mache ich jetzt nicht. Ich schummle. Ich suche jetzt mal nach CHTD, unser Tech-Tweet-Keyword. Und hier sehe ich nun die Tweets. Die sind schon full touch-enabled. Ich nehme diesen jetzt. Ich möchte den größer machen, also Finger hier, ziehen. Ich kann aber natürlich auch hier die Elemente frei bewegen. Also Sie sehen, dieses Scatterview-Control übernimmt mir schon ganz viele der Touch-Funktionen automatisch. Und was ich jetzt noch gerne machen möchte, ist so ein 2D-Barcode hier drauflegen. Und wenn das passiert, ich kann hier spezifizieren, welcher. Das ist dann der F0. Jeder Barcode hat einen eindeutigen Wert, diese Punktewolke. Wenn ich den drauflege, soll mir ein spezielles User-Interface angezeigt werden mit diesen Suchparametern. Denn die sind ja noch nicht orientierungsfrei. Diese Felder hier muss ich von einer Seite her bedienen und das möchte ich jetzt auch noch ändern. Lustig übrigens, mit diesem Emulator können Sie auch ganz tolle Abstürze machen. Hey. So. Sie können also auch Windows Touch bedienen hier. Das geht schon. Man kann auch diese nach oben ziehen, um am Menü auszufahren. Das ist richtig Touch. Also man sitzt an seinem Laptop und denkt, wäre das schön. Man beginnt dann irgendwann auf dem normalen Bildschirm mit den Fingern und merkt, jetzt bin ich ganz wahnsinnig, das passiert. Und hofft, das hat niemand zugeschaut und sonst tut man so, als würde man putzen. Passiert also wirklich. Also was ich jetzt mache, ich füge jetzt ein neues Element hinzu. Die Tools hier ganz edel gestaltet auch, aber immer im Weg ein bisschen, vor allem bei dieser Auflösung. Ich füge ein neues Element hinzu und dieses Element ist ein sogenanntes Tag Visualization. Also nochmal ein User Control, aber ein spezielles, das nur angezeigt wird, wenn ein spezieller Tag auf die Oberfläche gelegt wird, so ein 2D-Barcode. Und dieser Tag, das sind eigentlich wieder ein normales Grid. Ich habe hier auch schon ein bisschen Xaml vorbereitet, damit Sie nicht unendlich warten müssen. Im Prinzip sind das diese beiden Controls, die wir vorher hatten, die Textbox und den Surface Button hinter rotem Hintergrund. Ich werde hier das Grid noch ein bisschen vergrößern. Sie werden sehen, weshalb. Und hier, dass man das hier besser anfassen kann. Und rumsch, das klingt jetzt irgendwie falsch, dass man es auch nehmen und herumschieben kann auf dem Bildschirm. Und dann brauche ich natürlich meine alten Elemente hier nicht mehr und kann mein, und das ist genau das Ziel, mein Scatter View Control, das die verschiebbaren Objekte enthält, kann ich nun über den ganzen Bildschirm ziehen. Interessant übrigens auch, wenn Sie ein Surface Control wie den Button auf ein Scatter View legen, dann erscheint er Ihnen irgendwo, weil er ist ja orientierungs- und ortsungebunden. Also stellt das Visual Studio auch so dar, indem der Button einfach irgendwo liegt. Ich kann den jetzt nicht nehmen und sagen, nein, der muss wieder weiter rechts sein. Das geht nicht, weil der ist ja völlig dynamisch. Nur den brauche ich im Moment nicht. Was ich hingegen brauche, ist, hier nochmal ein bisschen Xaml. Ich erspare hier nochmal viel Getippe. Hier gibt es noch kein Drag-and-Drop-Control. Hier muss man im Moment jetzt noch in dieser Version gesammelt tippen. Ein Tag-Visualizer. Und das hat eine Visualization-Added, ein Event, das ist ein Attribut, ein Event-Handler. Also jedes Mal, ich könnte ja dreimal den gleichen Tag auf die Oberfläche legen und dann habe ich einfach ein Array mit dreimal diesem Visualizer dann. Darum ein Event-Handler pro auf die Oberfläche gelegt. Dann habe ich hier eine Definition des Tag Visualizers und hier habe ich die Value, also ein Offset, oben links heißt das, soll der Tag sein und nach unten rechts das GUI. Und der Tag ist der F0, also wenn F0 erkannt wird, ich könnte jetzt noch mehrere Definitionen dazu hier geben, aber ich habe jetzt nur einen, ich könnte für vier verschiedene Bytecodes vier verschiedene GUIs entwickeln. Und dann sage ich einfach noch, die Source liegt in diesem XAML-File. Dieses XAML-File, das wir vorhin hier gebaut haben. Und was ich jetzt noch brauche, ist, ich muss natürlich jetzt diesen Click-Event, also diesen Button-Click-Event, der ist jetzt nicht mehr auf meinem Haupt-Control, sondern auf dem Client, auf diesem User-Control. Und jetzt muss ich einen Routed-Event Handler machen, und das ist ein bisschen Code, dafür entschuldige ich mich. Dieser Routed Event Handler, ich habe gedacht, ich kann alles ausprogrammieren dann live, aber es wird dann eben doch immer ein bisschen mehr, als man denkt. Aber dieser Event soll einfach nur dann, hier mache ich das hier rein, der soll einfach nur sagen, wenn dieser Click-Event passiert, dann soll er ein Routed Event Arc Parameter Text bereit machen und den dann übergeben. Und ein Do Search Event Handler bekannt geben. Und auf meiner Hauptapplikation hier muss ich das jetzt noch ein bisschen ändern, ganz kurz. Ich ersetze kurz den, hier habe ich ja den Button Click auf dem Hauptform gehabt, auf dem Hauptfenster, und dieser Button, den gibt's nicht mal mehr hier. Da muss ich jetzt einfach ganz wenige Änderungen machen, als dass ich hier das Load Tweets aufrufe und dann die Event Arcs in diese Search Parameter, die ich hier drin definiere, als die Event Argumente, muss ich die konvertieren und dort den Text rauslesen. Das ist eigentlich alles. Und was ich jetzt noch brauche, ist ein Event-Handlerchen, um überhaupt Tag Visualization added. Sobald ein neuer Tag gesehen wird, wird ja dieses Event ausgelöst, Tag Visualization added. Und dann, hier, und dann soll der Event-Handler überhaupt angehängt werden, dieser Routed Event-Handler. Erst dann. Das heißt, wenn ich drei spezielle GUIs habe, habe ich einfach dreimal den Event-Handler angehängt. Und wenn alles gut ging, leider nicht, mal sehen. Ein Search-Click. Mal schauen, was hatte ich falsch? Den Search-Button-Click-Event, der sollte ja eigentlich hier dann Surface Button 1 Klick, heißt er. Aha, Entschuldigung. Den Event muss man natürlich noch gleich nennen. Das wäre großer Vorteil. So. Hier kann es zu, in der Alpha des SDKs kommt es manchmal zu kleinen Hängen, aber er kommt irgendwie immer durch. Wenn man schon ein bisschen nervös, weil es geht. Ich starte jetzt und ich habe ein komplett leeres GUI. Also der Surface ist leer. Und wenn ich jetzt mein F0 Byte Tag, also hier sage ich, das ist der F0, ui, das sieht super aus, Byte Tag, wenn ich den jetzt auf die Oberfläche lege, dann erscheint mir mein Search GUI. Und das Coole ist ja jetzt auch, ich kann jetzt im Prinzip den, geht das oder geht das nicht? Mal kurz schauen, ob ich das kann. Ich kann den drehen. Also wenn ich den Byte Tag auf dem Surface Tisch drehe, dann dreht das GUI mit. Und es ist somit wirklich orientierungslos. Und jetzt suche ich hier nach CHTD und Get Tweets. Und jetzt werden mir die Tweets geladen und hier angezeigt. Ich nehme wieder den Finger hier. Kann mir diese Tweets hier vergrößern, anschauen. Oh, bin ich das, ich hoffe. Nein, wahrscheinlich nicht. Anyway. Und wenn ich das dreimal hier anbringe, diese dreimal denselben Tag, dann habe ich natürlich dreimal dieses GUI und dreimal den Event Handler. Und so kann ich wirklich komplett freies GUI entwickeln, das nur dann angezeigt wird und nur für den User, der gerade am Tisch steht. Und so im Prinzip, ich denke, wirklich einfach ist es, Windows 7 Touch und auch oder Surface-Applikationen zu bauen mit dem Surface SDK für Windows Touch. Okay. Ich habe Ihnen noch einige Ressourcen hier zu Surface 2.0. Dann finden Sie in den Slides, die Sie alle auch herunterladen können, auch später noch Ressourcen zu den Native Extensions for Silverlight. Einfach alles, was ich Ihnen heute an Demonstrationen gezeigt habe. Und hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Ausflug in die einzelnen Technologien, Touch-Technologien, Slates, Frameworks, nicht neue Fragen nur kreieren, sondern auch ein bisschen einen Ausblick geben, wohin wir bei Client Computing mit unseren Plattformen gehen und was Sie als Technologie zur Verfügung haben, um für diese Client-Plattformen Applikationen zu bauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis morgen in der HTML5-Session, hoffentlich.